ARD Sounds.
Polyamorie bedeutet, dass ich mehr als eine Person lieben kann. Eifersucht, das ist ein ganz normales menschliches Gefühl. Die Frage ist immer, wie gehe ich damit um? Das heißt ja auch ganz oft, ich könnte ja nicht teilen, wo ich dann so denke, ich kann nichts teilen, was mir nicht gehört. Ein Mensch gehört mir nicht. Ich möchte meinen Kindern nicht vorleben, dass es was Gruseliges, Geheimes, Schlechtes ist, was man verstecken müsste. Wir sind auch nur Menschen und keine Aliens.
Wie funktioniert Liebe zu dritt? Wie läuft das ganz praktisch ab? Und wie gehe ich da zum Beispiel mit meiner Eifersucht um? Darüber sprechen wir heute.
Herz ohne Filter. Der Podcast über Liebe, Beziehung und alles dazwischen.
Hi, schön, dass ihr da seid. Ich bin Sabine Hub, Journalistin beim SWR und Paarberaterin. In meinem Podcast spreche ich mit spannenden Menschen darüber, wie wir lieben, streiten, uns verlieren und uns manchmal auch wiederfinden. Und heute geht es um polyamore Beziehungen, also wenn ich mit mehreren Menschen gleichzeitig zusammen bin, die ich liebe. Und zwar offen und nicht heimlich. Deswegen bin ich gerade bei Elena Barber zu Hause. Sie lebt in einer polyamoren Beziehung und da gehören auch Kinder dazu. Hallo Elena, danke für deine Einladung.
Hallo, wie schön, dass du da bist.
Und es ist natürlich nicht nur dein Zuhause. Du wohnst hier ja mit deiner ganzen Poly-Großfamilie zusammen. Wer gehört hier alles zu eurem Zuhause?
Ich erstmal natürlich, meine Partnerin, deren Ehefrau und unsere vier Kinder und unsere Haustiere.
Wie viele Haustiere habt ihr?
Wir haben einen Hund und wir haben drei Katzen und ein paar Fische im Aquarium.
Und wir sitzen gerade im Schlafzimmer auf dem Boden. Vor uns stehen die Mikros. Neben uns liegen ein Hund und eine Katze. Und im Nebenzimmer spielt gerade dein kleinster Sohn, der ist 2 Jahre alt. Also irgendjemand von denen wird sich wahrscheinlich mal melden zwischendrin. Also nicht, dass ihr euch wundert. Aber genau das ist halt das echte Leben. Und deswegen mache ich ja diesen Hausbesuch bei dir. Du bist ja heute auch meine einzige Gesprächspartnerin, weil ich einfach mal live einen Einblick bekommen wollte, wie ihr so lebt als Polyfamilie. Danke für dein Vertrauen, dass du gesagt hast, okay, komm vorbei.
Danke für die Sichtbarkeit im Endeffekt.
Und was ich ja spektakulär finde, das teile ich jetzt als allererstes mit euch da draußen, ihr plant eure Hochzeit zu dritt. Das ist ja was ganz Einzigartiges und da gibt's wahrscheinlich auch keine Vorlage dafür. Wie wird diese Hochzeit denn aussehen?
Ja, genau. Es gibt nicht so viele Vorlagen sozusagen. Wir haben einmal online gesehen, dass das Ganze dann Fest der Liebe genannt worden ist, weil ich zum Beispiel mit der Ehefrau meiner Partnerin keine romantische Beziehung führe. Wir aber an dem Tag auch unsere platonische Liebe zueinander feiern wollen. Wir werden eben eine Zeremonie machen zu dritt. Klar, rechtlich können wir nicht zu dritt heiraten. Die Hochzeit ist letztendlich eine Symbolik, um unsere Liebe zu feiern. Aber das ist ja trotzdem ein Versprechen, dass wir schauen, dass wir alle zusammen glücklich sein werden für hoffentlich den Rest unseres Lebens. Und ansonsten wird es, glaube ich, trotzdem aussehen wie eine reguläre Hochzeit. Wir wollen wahrscheinlich auch tanzen. Das wird noch ein bisschen tricky, wie man das zu dritt hinkriegt. Aber ansonsten haben wir tatsächlich auch eine Scheune gebucht, werden 1000 Lichterketten aufhängen, haben uns überlegt, wer dabei sein soll und dementsprechend dann planen wir jetzt.
Mhm. Und warum ausgerechnet jetzt?
Das ist ganz lustig. Wir haben uns am 5.5.2020 das erste Mal getroffen, zufällig. Dann sind wir aber am 8.8.2020 zusammengekommen und ich habe am 9.9.24 den Antrag gemacht meiner Partnerin und dann ist dieses Jahr aber auch noch 10-jähriges Jubiläum von meiner Partnerin und deren Ehefrau von der Hochzeit, weil die beide sind verheiratet, rechtlich auch. Und deswegen dachten wir, ist das ganz cool, dass wir dann nämlich am 10.10. heiraten. Das hat halt gerade alles ganz gut gepasst von der Zeit her, dass der Kleine jetzt auch größer ist, der ist dann 3 und dass alle Kinder davon ein bisschen auch mehr mitkriegen.
Wie alt sind eure Kinder?
2, 6, 8 und 12.
Na, da ist ja alles dabei, da habt ihr viel zu tun. So, jetzt waren wir ja schon bei eurer Hochzeit, aber lass uns nochmal zurück zum Anfang gehen. Du hast ja gerade schon erzählt, ihr habt euch vor ungefähr 6 Jahren kennengelernt. Wie kam das und wer ist da mit wem zusammengekommen?
Ja, also damals waren wir noch 2 Paare, die sich kennengelernt haben, meine Partnerin und ihre Ehefrau und ich mit meiner damaligen Beziehungsperson. Und wir waren damals verlobt und haben auch nach dem Zusammenkommen geheiratet tatsächlich auch. Inzwischen hat sich das aber getrennt und wir sind auch geschieden. Aus anderen Hintergründen tatsächlich, aber auf jeden Fall damals war am Anfang so, dass wir alle miteinander zusammen waren, also jede mit jeder.
Also alle vier miteinander.
Genau, mhm. Genau.
Aber wie kam das? Also man trifft genau. Sich.
Nee, das war,
da hast du einen kleinen Schritt ausgelassen.
Ups. Wir haben uns tatsächlich als FreundInnen kennengelernt, komplett ohne Hintergedanken, aber irgendwie, je öfter man sich getroffen hat, desto mehr dachte man, oh, irgendwie könnte da auch mehr sein. Und dann hat man sich irgendwann zusammengesetzt und drüber gesprochen und gesagt, wie sieht's bei euch aus? Also die Paare haben spannenderweise schon vorher miteinander so das besprochen, weil alle dieses Gefühl einfach hatten, dieses Knistern in der Luft. Aber jeweils die Paare hatten auch noch nie vorher Berührungspunkte mit Polyamorie. Und daher war das für uns alle Neuland und wir sind da so reingestolpert. Aber es war dann so ein, ja, wenn wir Gefühle füreinander haben, können wir ja auch eine Beziehung miteinander führen.
Spannend.
Und meine Partnerin hat dann das Wort Polyamorie in den Raum geworfen, wo dann so war, das hat einen Namen.
Aha.
Tatsächlich war das für mich damals noch nicht so klar, dass es das ist im Endeffekt.
Also ihr habt euch dann wirklich zu viert zusammengesetzt und euch sozusagen eure Liebe gestanden. Und dann habt ihr euer neues Beziehungskonzept besprochen, oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, kann man schon so vorstellen. Tatsächlich sind wir da sehr kleinschrittig rangegangen, auch mit Wert auf wann, wie, was. Und da gab es auch noch Beziehungshierarchien und sowas bei uns, dass die Ehepartnerin jeweils die Priorität hat. Und irgendwann mit dem Zusammenziehen hat sich das Ganze aber auch verschwommen, sodass wir dann auch gesagt haben, Prioritäten fühlt sich nicht mehr richtig an, sondern gleichwertig wäre eher das, was wir uns wünschen und wollen. Wobei wir da auch irgendwann gemerkt haben, dass gleichwertig nicht bedeutet, dass man zum Beispiel mit jeder Person gleich viele Dates haben muss, sondern dann auch einfach jede Beziehung trotzdem individuell ist. Ich bringe gerne den Vergleich mit, wenn du Ketchup hast und ihn mit Senf mischt, schmeckt er trotzdem anders, als wenn du den gleichen Ketchup mit Mayo mischt, weil das eine andere Mischung ist. Ich finde, das ist so ein Sinnbild dafür, weil auch wenn du derselbe Ketchup bist, bist du mit einer anderen Person eine andere Mischung. Und dass jede Beziehung, ja, wir dachten am Anfang aber tatsächlich, dass jeder dann gleich viel braucht von allem. Und das hat uns eher Stress gemacht, weil es ist in einer Großfamilie nicht möglich, dass man mit jeder Person wirklich gleich viele Dates haben kann, sondern dann guckt, wer braucht denn was, wer braucht denn Quality Time, wie. Vielleicht freut sich eine Person viel mehr darüber, wenn man abends zusammen Tee trinkt, statt jetzt auf Action-Tour rauszugehen, sage ich jetzt mal. Und dann ist das vielleicht viel hochwertigere Zeit für die Beziehung als für die andere Beziehung. Und genau da irgendwann mal drauf zu kommen, das war ganz schön viel Arbeit einfach auch.
Also mit drei Personen eine Beziehung zu führen und an diesen ganzen Beziehungen ja auch zu arbeiten, das stelle ich mir wirklich herausfordernd vor.
Ja.
Aber ihr habt gesagt, okay, wir machen das.
Ja.
Und dann seid ihr ja auch zu viert zusammengezogen, also natürlich noch plus die Kinder. Aber deine damalige Frau und ihr anderen drei, ihr habt euch dann ja irgendwann getrennt.
Also es war so, dass erstmal die Ehefrau meiner Partnerin sich von mir und meiner Ex-Frau getrennt hat damals, wo wir schon hier zusammen gewohnt haben. Und wir haben damals aber gesagt, wir möchten aber weiterhin zusammen wohnen, auch wegen der Kinder. Und haben denen das erklärt, dass Mami und die Mamina jetzt keine Beziehung mehr führen, keine romantische Beziehung, aber wir trotzdem eben Eltern sind und Freundinnen und hier bleiben wollen und alles für sie ansonsten beim Alten bleibt. Also wir haben dann ein bisschen gebraucht, um uns dann wieder einzufinden.
Ja klar, das war ja dann auch eine Verletzung, die da stattgefunden hat.
Genau, das hat auch ein bisschen Zeit gebraucht dann tatsächlich, um sich da nochmal umzustrukturieren und reinzufinden. Wobei wir das eigentlich ganz gut gemanagt haben. Aber genau, meine Ex-Frau ist dann gegangen, als ich im 5. Monat schwanger war mit dem Kleinen. Weil wir da einfach dann auch gemerkt haben, dass da einfach teilweise Verletzungen in der Vergangenheit waren, die wir nicht mehr reparieren können. Und dann sind wir dann getrennte Wege gegangen.
Ihr habt euch aber nicht wegen der Poly-Beziehung getrennt, hast du mir erzählt.
Genau, das wäre so oder so früher oder später in die Brüche gegangen.
Noch davor hat sich ja aber erstmal die Frau deiner Partnerin von euch getrennt, hast du ja gerade erzählt. Warum das?
Ihr war das zu viel Druck. Dieses, wer kriegt wie viele Dates wann, das war ihr zu viel Beziehungsarbeit, zu viel von allem, zu viel Druck. Vor allem dieses alle gleichwertig. Sie hatte damals dann auch gesagt, so, ich fühle halt einfach nicht gleich. Das fühlt sich dann falsch an. Mhm. Und deswegen muss ich hier jetzt für mich den Schlussstrich ziehen, weil ich mich dann versuche, irgendwie zu verbiegen.
So, und der Stand jetzt, nur damit alle mitkommen bei eurer Geschichte. Du hast eine romantische Beziehung zu deiner Partnerin. Mhm. Und deine Partnerin hat eine romantische Beziehung zu dir und zu ihrer Frau. Mhm. Und du und ihre Frau, ihr seid gute Freundin und natürlich seid ihr alle zusammen Familie.
Genau, ja. Genau, das wäre jetzt noch mein Punkt gewesen. Familie, ja.
Ein total wichtiger Punkt natürlich, der auch eine polyamore Beziehung ja nochmal ganz anders gestaltet, wenn da Kinder dabei sind.
Voll.
So, du hast ja erzählt, für dich war das auch die erste polyamore Beziehung. Wie hast du denn gemerkt, dass das für dich vielleicht die passendere Beziehungsform grundsätzlich einfach ist?
Also wie gesagt, damals hat dann meine Partnerin ja gesagt, das ist Polyamorie. Und dann war ich so, aha, es hat einen Namen, dieses Kind. Mhm. Weil rückblickend, wenn ich so darüber nachdenke, war ich nämlich schon in einer Poly-Beziehung, ohne es zu wissen. Und habe mir aber einfach nichts dabei gedacht im Endeffekt.
Also du hattest schon früher...
Ja, nur unbewusst.
Unbewusst, also ohne das Wort zu kennen, ja. Die Erfahrung gemacht, dass du mehrere Menschen gleichzeitig liebst.
Auf jeden Fall. Und ich hatte oft... den Gedanken darüber tatsächlich, dass ich gedacht habe, vielleicht liebe ich dann die erste Beziehung nicht richtig oder warum macht mir das denn jetzt nichts aus, dass meine Beziehungsperson auch verheiratet war. Also es war eine verheiratete Frau und ihr Ehemann hat sie mit mir verkuppelt im Endeffekt damals.
Aha, das ist ja auch spannend.
Und wir saßen aber auch alle zusammen auf der Couch und haben einen Film geguckt. Aber damals wusste ich noch nichts davon, dass das, ich dachte einfach so, ja, solange wir doch alle happy sind, das ist doch cool. Und es gab vorher auch einfach Momente, wo ich in mehrere Personen gleichzeitig verliebt war und mir dann versucht habe zu sagen, okay, für wen ist es mehr? Das ist dann die richtige Verliebtheit oder Liebe oder wie auch immer.
Ich kann mir vorstellen, dass das gar nicht so leicht für dich war, dich da selbst zu finden und zu sagen, so, ich bin jetzt poly. Die meisten Menschen leben ja monogam und viele Menschen haben ja auch so die Meinung, wer mehr als einen Menschen liebt, der die kann eigentlich gar nicht richtig lieben. Das hast du ja auch gedacht, hast du ja vorhin erzählt.
Ja.
Wie war das bei dir? Hattest du da Zweifel oder Ängste in diesem Prozess?
Voll, weil bei dieser ersten Poly-Beziehung zum Beispiel wusste niemand was davon in meinem Umfeld, außer meine Mama hat es durch Zufall so ein bisschen mitgekriegt, auch wenn ich es ihr nie gesagt habe. Und meine beste Freundin so ungefähr, aber es war immer eher im Geheimen, weil ich auch nicht so richtig wusste, wie soll ich das denn kommunizieren. Als dann aber wir hier zusammengekommen sind, war es mir einfach tatsächlich egal, weil ich für mich, glaube ich, gewachsen war und sicher genug war in meinem Inneren, dass ich gedacht habe, ich bin doch glücklich, ist doch völlig egal, mit wem ich zusammen bin oder ob es dann mehrere Menschen sind. Ich bin ja trotzdem ich und wer mich dann nicht mehr leiden kann, der kann mich halt mal hinten rum. Also das war tatsächlich für mich so der Prozess und es gab einfach keine Vorbilder dafür. Es gab kein Gefühl von, oh, das, was die da fühlen oder machen oder kommunizieren, das kann ich nachfühlen, weil man hat es nirgendwo gesehen.
Mhm.
Auch wenn es das schon gab, das ist ja die Sache. Meistens ist es halt einfach nur im Geheimen gehalten worden. Wie bei mir auch. Mhm. Und das ist ganz krass eigentlich, wenn ich so rückblickend darüber nachdenke, dass ich mir da hätte einfach auch viel ersparen können, auch an so, warum kannst du nicht einfach normal sein?
Was bedeutet denn Polyamorie für dich?
Polyamorie bedeutet, dass ich ehrlich zu mir selbst sein darf und auch ein Stück weit frei bin und trotzdem immer offene und ehrliche Kommunikation mit meiner Beziehungsperson habe.
Du hast vorhin schon mal deine Mutter erwähnt. Mhm. Wie haben eure Eltern reagiert, als ihr ihnen erzählt habt, dass ihr zusammengekommen seid?
Bei meiner Partnerin war es ganz witzig, weil dann hat der Vater angerufen und dann irgendwann so gefragt, einfach nur, ist das nicht super anstrengend mit so vielen Leuten? Und dann hat meine Partnerin gesagt, ja, manchmal schon. Und dann kam so, dachte ich mir. Und damit war die Sache erledigt, so ungefähr. Und bei der Mutter war die erste Frage, wie viele jetzt am Sonntag eigentlich zum Essen kommen. Und dann meine Mutter hat tatsächlich im Nachgang gesagt, dass es sie sehr überrascht hat und sie verunsichert war.
Aber diese Verunsicherung, die konntest du ihr ja nehmen, Gott sei Dank. Und inzwischen ist sie ja total froh, vor allem auch über ihre vier Enkel.
Voll. Die Nonna, die kommt auch vorbei. Die Kinder freuen sich alle drauf, dass sie kommt und wollen dann spielen. Und
Nonna ist deine Mutter.
Genau, Nonna ist meine Mutter, genau.
Italienerin.
Genau, ja. Genau, die kommt auch regelmäßig vorbei und betreut auch mal die Kinder, damit wir auch mal was zu dritt machen können.
Mhm.
Weil das ist auch eins unserer Learnings tatsächlich gewesen mit der Zeit, dass wir verschiedene Beziehungen haben. Die Ehefrau meiner Partnerin hat ja auch eine Beziehung zu mir, auch wenn sie nicht romantisch ist. Oder wir haben eine Beziehung zueinander. Und dass wir dann aber auch schauen müssen, wie ist denn die Beziehung zu dritt? Wie ist die Dynamik zu dritt? Wie sind wir miteinander? Dass man das nicht vergessen darf, dass zwar diese einzelnen Zweierbeziehungen natürlich wichtig sind und man da auch gucken muss, dass alles funktioniert und trotzdem aber dieses, wir sind eben zu dritt und dass wir da auch gucken müssen, dass wir Quality Time zu dritt haben, also auch Ausflüge, mal Saunaabend, mal Spieleabend, dass wir wirklich zur Zeit zu dritt haben, uns zusammensetzen und uns diese Zeit nehmen bewusst und nicht nur so ein, ja, zu dritt muss vielleicht gar nicht, ist ja nicht so wichtig, kann ja jeder auch zwei und zwei so. Und das war so ein großes Learning tatsächlich zum Ende letzten Jahres. Erst.
Ich wollte gerade sagen, auch nach all den Jahren, die ihr zusammen seid, gibt es immer wieder neue Lernschritte.
Voll.
Nochmal zurück zu den Reaktionen. Also eure Familien sind sehr offen, was eure Beziehungskonstellation angeht. Wie ist es denn mit eurem sonstigen Umfeld? Hast du da am Anfang auch Kommentare bekommen, wo du auch mal schlucken musstest?
Es gab einen, aber von dieser Freundin habe ich mich auch getrennt. Also getrennt im Sinne von die Freundschaft beendet. Die hatte damals zu mir gesagt, ich habe dich trotzdem noch lieb. Und ich dachte so, ich wusste gar nicht, dass das zur Debatte steht, weil ich habe ja gerade nicht gesagt, ich habe jemandem was angetan, sondern ich habe dir gesagt, ich habe mich verliebt in noch eine Person. Also ich war arg irritiert davon, aber diese Person habe ich sowieso dann mit der Zeit aus meinem Leben gestrichen.
Du hast ja gerade schon von der Beziehungsarbeit erzählt, die ihr ja auch zu dritt leistet. Und du hast mir schon erzählt, ihr werdet super oft nach dem Thema Eifersucht gefragt. Wie gehst du persönlich denn mit Eifersucht um?
Über die Jahre hat sich das doll abgebaut, weil da natürlich auch durch Vertrauen eine Sicherheit entstanden ist. Und wenn ich dann doch mal eifersüchtig wäre, gucke ich erstmal, wo kommt das Gefühl bei mir eigentlich her? Weil ganz oft liest man dann irgendwo, du darfst nicht eifersüchtig sein, wenn du Polyamor bist. Nein, es ist ein ganz normales menschliches Gefühl, Eifersucht. Die Frage ist immer, wie gehe ich damit um? Hau ich meiner Beziehungsperson das um die Ohren und sage, du bist voll kacke, weil du gerade hier irgendwie XY getan hast. Solange das aber innerhalb der Absprachen ist, hat die ja gar nichts gemacht. Sondern dann muss ich bei mir gucken, was ist denn gerade mein Bedürfnis dahinter? Wünsche ich mir vielleicht mehr Zeit, mehr Nähe, mehr tiefe Gespräche? Was ist denn mein Bedürfnis gerade? Und das dann zu kommunizieren, ohne zu sagen, du bist kacke, weil du das Bedürfnis nicht befriedigt hast. Erstmal bei mir gucken, was brauche ich denn gerade? Und das dann zu kommunizieren. Die Verantwortung selbst übernehmen letztendlich. Ja. Und gerade wenn es dann um Besitzansprüche geht, das heißt ja auch ganz oft, ich könnte ja nicht teilen, wo ich dann so denke, ich kann nichts teilen, was mir nicht gehört. Mhm. Ein Mensch gehört mir nicht. Er gehört vielleicht zu mir und ist ein Teil meines Lebens. Ich kann nicht bestimmen. Also natürlich kann ich sagen, hey, das ist meine Grenze, das fühlt sich für mich blöd an. Und wenn ich dann merke, ich kann damit nicht umgehen, dann muss ich meine Konsequenzen daraus ziehen.
Und es ist ja nicht so, dass ihr außerhalb eurer Dreierbeziehung zum Beispiel Sex mit anderen habt. Du und deine Partnerin, ihr habt keine offene Beziehung.
Ja.
Das wird ja gerne mal verwechselt, aber das ist nicht dasselbe. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären.
Meine Partnerin und ich haben eine geschlossene Beziehung gerade. Das bedeutet also nicht, dass wir auf einer Party einfach wild rumknutschen, sondern dass wir einfach kommunizieren würden, wenn man sich eben an eine Person verlieben würde. Das bedeutet aber eben nicht gleichzeitig, dass wir sexuell einfach machen können, was wir wollen, sage ich mal. Weil ganz oft wird das ja gleichgesetzt mit Freifahrtschein zum Fremdgehen. Und Fremdgehen ist ja das Heimliche und das wollen wir ja eben nicht.
Beim Thema Eifersucht wollte ich jetzt aber doch nochmal nachfragen. So ganz ehrlich, gibt's nicht doch mal so Abende, da haben deine Partnerin und ihre Frau vielleicht ein Date und du bist allein zu Hause und passt auf die Kids auf und denkst dir, das fühlt sich jetzt aber doch irgendwie blöd an?
Nee, überhaupt nicht. Also ich sehe das dann eher als Gewinn einfach, weil ich dann weiß, okay, ich halte denen jetzt den Rücken frei und das nächste Mal hält die Ehefrau meiner Partnerin uns den Rücken frei. Und das ist halt ein Geben und Nehmen.
Das klingt ja jetzt in der Theorie erstmal sehr schön, aber wie sieht das denn ganz praktisch aus? Also habt ihr auch so spezielle Regeln und Absprachen? Wer darf wie oft mit wem ausgehen und welche Zeit verbringen?
Wir hatten das mal und das ging voll in die Hose, weil das nur Stress gemacht hat. Das kommt sehr individuell auf die Beziehungsperson an, wer ist da involviert, wer braucht denn vielleicht diese Regeln? Also ich bin nicht per se gegen Regeln. Für uns hat es nur nicht geklappt mit den Regeln, sondern wir gucken wirklich, was sagt der Zeitplan gerade, was sind die Kapazitäten von allen, was sind die Kapazitäten der Kinder, weil sonst kommt man schnell in so ein Druckgefühl von, wir müssen aber jetzt, weil wir haben das ja abgemacht und sonst kommt da wieder ganz viel Durcheinander rein. Wenn jemand zum Beispiel sagt, wir wollen jetzt an dem und dem Abend ausgehen, schreiben wir das meistens in die Gruppe, damit das einmal irgendwo steht, in unserer WhatsApp-Gruppe.
Familiengruppe.
Genau. Passt das für alle oder spricht da irgendwas dagegen? Dann wird da geschrieben, ja, geht klar, wunderbar. Und dann wird das im Kalender eingetragen, im Familienkalender, den alle sehen können. Und damit ist die Sache geklärt.
Ich wollte gerade sagen, Familienkalender ist ja wohl Grundvoraussetzung bei euch, oder?
Ja, wir haben tatsächlich, also da ist auch mein Businesskalender mit drin, den alle sehen können. Wenn ich dann einfach einen Termin habe wegen Kinderbetreuung, dass wir da uns dementsprechend dann verteilen und so.
Weil ich stelle mir vor, eure Familie mit 4 Kindern und Hund und Katzen und dann eure Liebe, euer Leben, euer Alltag.
Das dann alles noch Me-Time.
Me-Time. Gibt es das auch noch bei euch?
Kommt vor, meistens, wenn die Kinder schlafen.
Wie kriegt man das alles unter einen Hut?
Das ist, glaube ich, auch eins der größten Probleme mit so vielen Menschen, also bei einer Großfamilie, weil zum Beispiel am Montag war irgendwas, wo eins der Kinder hingefahren worden ist. Gestern war irgendwas, wo eins der Kinder, heute ist wieder irgendwas, wo eins der Kinder hingefahren wird und so. Und wir besprechen das, setzen uns zusammen, organisieren das.
Also es ist im Prinzip ganz normaler Großfamilienwahnsinn,
ja,
bei euch angesagt.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Wenn du jetzt zum Beispiel nochmal jemanden kennenlernen würdest und dich verlieben würdest, das würde ja euer ganzes Verhältnis, eure ganze Dynamik auch nochmal sehr verändern.
Also ich glaube nicht, dass ich nochmal eine Person zur Familie so reinholen wollen würde, dass sie zum Beispiel mit einziehen sollte. Wenn ich nochmal eine weitere Beziehung hätte, wäre das klar, dass ich ihr kommunizieren würde, dass es da eine Hierarchie gibt, weil ich für mich meine Nestpartnerin habe, so nennt man das ganz gerne auch in der Polyamorie, und ich für mich diesen sicheren Ort halt brauche, auch einfach die Familie über allem im Endeffekt dann für mich und uns. Und damit müsste die Beziehungsperson dann leben. Also das wäre meine Prämisse einer Beziehung. Und wenn sie dann sagt, das ist nichts für sie, dann geht's halt nicht. Und das kann auch nicht so intensiv werden, weil mir dafür auch einfach die Zeit fehlen würde.
Ja, wie viele Beziehungen ich habe, hat vielleicht ja auch damit zu tun, wie viele Kapazitäten ich dafür habe. Weil mit jeder Beziehungsperson mehr, da haben wir ja schon drüber geredet, habe ich ja auch mehr Beziehungsarbeit.
Voll. Auf jeden Fall mehr Arbeit. Es ist aber auch die Möglichkeit für mehr Wachstum, weil man natürlich auch mehr Input von außen bekommt oder mehr gespiegelt kriegt, weil man mit anderen Menschen eben auch einfach auch mal ein bisschen andere Seiten vielleicht auch zeigt und dann auch nochmal andere Seiten von sich selber kennenlernt und wahrnimmt.
Lass uns mal über die Kinder sprechen. Mit den Kids kommt ja nochmal eine weitere Ebene in eure Poly-Beziehung rein, auf der ihr ja auch ganz viel Beziehungsarbeit leisten müsst. Deine Partnerin und ihre Frau haben ja 3 Kinder mit in die Beziehung gebracht. Du hast auch ein Kind bekommen, aber ihr macht da keinen Unterschied. Das sind für euch alle eure Kinder.
Ja, genau.
Wie erleben die Kinder denn euer Beziehungsmodell?
Also ganz am Anfang hat die Große mal nachgefragt, so von wegen, ah ja, du bist doch mit der Mami zusammen, dann kannst du doch nicht auch mit der Elena zusammen sein. Und dann kam so, ja doch, kann ich, bin ich auch. Ah, okay. Und damit war die Sache erledigt. Und die Kleinen, die kennen das ja fast eigentlich nur so. Mhm. Und die kennen den Unterschied. Und wir haben darüber auch schon gesprochen. Oder dass es Menschen gibt, die eine Person lieben. Oder dass es Menschen gibt, die auch mehrere lieben können. So wie hier in dem Haushalt. Also mit mehreren Eltern. Wir haben auch Bücher dazu. Tatsächlich gibt es nämlich auch. Und ich denke, der größte Vorteil ist für die Kinder vor allem, dass eigentlich immer jemand da ist, der entweder Kapazitäten hat oder Zeit. Oder dass ein Erwachsener mehr da ist, die anderen ablösen kann, wenn vielleicht keine Kapazitäten mehr da sind. Dass die Kinder sich aussuchen können, mit wem sie was machen wollen, weil jeder ganz andere Interessen hat. Aber es ist eben einer mehr, der nochmal andere Ideen reinbringt. Die Große zum Beispiel, wie gesagt, 12, interessiert sich sehr für Make-up und Haare und fragt halt mich.
Und du nicht diejenige die Mama, bist, die sich am meisten dafür interessiert.
Ja, genau. Ja. Und die Mama halt überhaupt nicht. Also meine Partnerin ist die Mama. Moment, die Katze weg.
Die Katze springt hier gerade auf den
Tisch. Du kannst auf meinen Schoß.
Nur nicht das Mikro umschmeißen.
Genau. Genau, also meine Partnerin ist die Mama. Die Ehefrau meiner Partnerin ist die Mami. Und ich bin die Mamina für die Kinder, also Mami auf Italienisch. Und das ist es halt wirklich so, dass ich das so cool finde, dass die Kinder wirklich sehen, wie unterschiedlich können Menschen einfach sein. Und das ist völlig in Ordnung. Und man muss sich einfach Mühe geben im Miteinander und aufeinander Rücksicht nehmen, damit das auch, wenn man das will, dass es auch funktioniert.
Also aus deiner Sicht ist es vor allem ein Gewinn für die Kinder.
Voll. Also Das Schlimmste, was den Kindern passieren kann, ist letztendlich, dass drei sagen, räum doch bitte dein Zimmer jetzt auf. Also das ist es halt
ein
wirklich.
Ein Albtraum.
Ja. Mir fällt nichts ein, was sonst negativ sein könnte, weil es gibt ja auch eine Person mehr, die Zeit hat, um die Kinder abzuholen oder rumzufahren oder ein Mikroabenteuer zu erleben.
Aber bekommen die Kinder, gerade die Großen, da vielleicht nicht doch in der Schule oder so mal einen blöden Spruch?
Die hat schon mal einen blöden Spruch gekriegt, wie, das kann ja gar nicht sein, du hast nur eine Mama. Mhm. Und dann haben wir ihr aber gesagt, dass man biologisch eine Mama hat. Natürlich, du bist aus deren Bauch gekommen, aber man kann trotzdem Herzmamas haben.
Mhm.
Und dass das nicht weniger wichtig ist und wertvoll in der Familie. Und meistens sind wir aber eigentlich die coolen Mamas, von daher.
Also wenn ihr auf Elternabenden auflauft, dann drehen sich alle nach euch um und sagen, wow, seid ihr cool.
Naja, die Kinder sind eher so, dass sie dann kommen wollen und das cool finden hier. Und einmal haben wir sogar gehört, warum habe ich nicht drei Mamas, Mensch.
Also man hört's raus, ihr seid ein gut eingespieltes Elternteam. Ihr seid drei Mamas, ihr teilt euch die Care-Arbeit gleichberechtigt auf. Und das seht ihr ja nicht nur für die Kids als Pluspunkt, sondern auch für euch. Weil dadurch ja auch für euch mehr Raum bleibt. Zum Beispiel auch für den Job.
Auf jeden Fall. Also meine Partnerin zum Beispiel macht gerade eine Ausbildung nochmal zur Pflegefachkraft. Und das würde nicht funktionieren, wenn wir nur zu zweit wären. Also dann wüsste ich nicht, wie wir das unter den Hut kriegen sollen, weil das wirklich sehr zeitintensiv einfach ist für sie auch und mit vier Kindern und Haustieren und allem drum und dran und meinem Business auch dazu. Also ich wüsste nicht, wie wir das hinkriegen sollen, aber dadurch, dass wir wirklich zu dritt sind, können wir uns da ganz anders aufteilen, weil zum Beispiel die Mami morgens die Kinder versorgt und die Brotdosen macht und guckt, dass sich alle anziehen und verteilt sie auf die Einrichtungen und ich die mittags halt abhole und ich halt dafür nachmittags dann, wenn sie dann da ist, Zeit habe fürs Business und sowas.
All diese Themen, die ihr gerade habt, wie teilen wir die Care-Arbeit auf, wie ist die Beziehungsarbeit untereinander, die Kommunikation und so weiter, das sind ja alles Themen, die ja sicher auch andere polyamore Familien beschäftigen. Wie viele das sind, da gibt es ja keine Zahlen, aber es wird so geschätzt, dass ungefähr 10.000 Menschen in Deutschland generell poly leben. Seid ihr da auch in der Community unterwegs?
Also es gibt auf jeden Fall eine Community, beziehungsweise wir hatten damals, bevor wir den Instagram-Account gehabt haben, auf Facebook die geheime Gruppe Happy Poly Family, weil meine Partnerin damals Menschen gesucht hat, die auch Polyamor leben und lieben und Familie haben.
Mhm.
Und da haben aber auch ganz viele gesagt, dass sie zum Beispiel gar nicht offen leben, weil sie Angst haben vor Ausgrenzung. Deswegen ist diese Gruppe eben auch geheim. Das war aber auch für uns der Grund, warum wir dann irgendwann gesagt haben, wir möchten Öffentlichkeitsarbeit machen und möchten darüber sprechen, weil wir wollen auch unseren Kindern nicht vorleben, dass es irgendwas Gruseliges, Geheimes, Schlechtes ist, was man verstecken müsste. Weil da wird teilweise auch geschrieben, zu Hause Mama, Mami und wie auch immer und draußen dann Tante, damit das keine Fragen aufwirft. Und das finde ich halt super schlimm, auch für die Kinder.
Also
wenn
so
die
handhaben
dann,
das andere.
Genau, genau. Wir nicht. Ich möchte meinen Kindern aber nicht vorleben, dass sie lügen müssen über ihre Familie.
Ja.
Und das war unser Hintergrund, warum wir dann gesagt haben, wir wollen auch zeigen, hey, wir sind eine stinknormale Familie mit den gleichen Problemen wie alle Familien, dass da halt nichts Besonderes, Abgefahrenes ist.
Und das habt ihr ja jetzt auch 5 Jahre lang gemacht, eure stinknormale Familie gezeigt. Ihr hattet auf Insta den Kanal Happy Poly Family. Da habt ihr ganz viele Momente aus eurem Familien- und Beziehungsalltag geteilt. Die Höhen und die Tiefen, die gab es ja auch. Den Kanal habt ihr jetzt aber gerade geschlossen, weil ihr gesagt habt, ihr braucht jetzt mal eine Pause. Ihr braucht mehr Privatleben, mehr Schutzraum, auch für die Kids vor allem. Trotzdem war euch diese Arbeit auf Social Media ja auch super wichtig, um Polyamorie sichtbarer zu machen.
Voll. Wir haben tatsächlich auch oft die Nachrichten gekriegt, dank euch kann ich mir jetzt vorstellen, wie das für mich aussehen könnte, Familie.
Ja.
Oder auch, danke, ich habe, als ich euch das erste Mal gesehen habe, das voll verurteilt und gedacht, was ist das denn für ein Quatsch? Und jetzt, nachdem ich euch länger folge, weil dann sind die Menschen ja trotzdem neugierig, finde ich das total cool, wie ihr euch gegenseitig unterstützt und so. Und finde das total schön, auch wenn es für mich nichts wäre, ist ja gar kein Thema. Es geht ja nur darum zu sehen, wir sind auch nur Menschen und keine Aliens.
Aber ihr kennt das auch gut, angefeindet zu werden.
Ja, online. Ich kriege zum Beispiel oft die Nachricht von wegen, ich wäre nur eine Affäre. Ich könnte doch mal das Ehepaar in Ruhe lassen. Oder die armen Kinder. Die denken, das wäre normal. Oder es kommt das Argument, ja, jeder mit jedem. Und dann so, macht hier gar keiner. Meinst du, wir vögeln vor den Kindern oder was? Was ist das denn für ein Quatsch? Mhm. Also ich meine, wir sind trotzdem Eltern.
Mhm. Und es hat natürlich auch was mit euch gemacht. Vor allem deine Partnerin hat das ja ziemlich verletzt, gerade wenn die Kinder Thema waren. Aber überwiegend war der Austausch auf Instagram aus eurer Sicht ja auch schon immer sehr wertschätzend, hast du mir gesagt. Ihr habt ja zum Beispiel oft auch das Feedback bekommen, dass ihr drei einfach schön miteinander umgeht, also eine schöne Beziehung habt. Was ist dir denn generell besonders wichtig in der Beziehung?
Ja, ich denke, es wäre wichtig, wirklich offen zu kommunizieren, was man fühlt und warum, statt dass der andere die Bedürfnisse erraten soll. Das musst du doch fühlen, was ich will. Oder sowas, wo ich denke, nein, sag's doch einfach. Also sowas zum Beispiel. Das ist eher so ein Fühl doch mal, was ich eigentlich will. Und du musst es erraten können, wenn ich jetzt schmolle. Statt einfach zu sagen, hey, das hat mich verletzt. Und das ist ja das Schöne, dass wir immer lernen. Also man ist ja nie fertig miteinander, weil man entwickelt sich ja. Und da muss man immer im Kontakt bleiben. Man ist nie fertig.
Nur wir sind jetzt fertig, nämlich mit unserer Podcast-Folge. Fehlen nur noch unsere drei Tipps zum Schluss.
Drei Herzensdinge.
Frage an dich, wenn gerade eine Person zuhört, die vielleicht überlegt, ob Polyamorie was für sie sein könnte, welche drei kurzen Tipps würdest du ihr geben?
Tausch dich mit Menschen aus, guck nach Stammtischen vielleicht oder Gruppen, Foren. Werd dir bewusst darüber, was deine Unsicherheiten sind, was du fühlst, was du brauchst, was deine Bedürfnisse sind. Und dann probier es aus, offen und ehrlich und kommunizieren, dass man vielleicht auch noch keine Erfahrung hat und das sich aber wünschen würde. Und dann kann man es nur probieren, ob es wirklich passt oder nicht.
Offen und ehrlich, das warst du heute auch. Vielen Dank dafür, liebe Elena. Auch, dass ich euch besuchen durfte und mal so einen Einblick bekommen habe, wie es in eurer Polyfamilie so zugeht.
Vielen lieben Dank für deine Zeit und danke, dass du da warst.
Und dein jüngster Sohn wartet schon.
Ja.
Der ist im Nebenzimmer und hat sich wirklich die ganze Zeit wunderbar selbst beschäftigt und uns sprechen lassen.
Ja, ich bin auch überrascht, dass es jetzt so gut geklappt hat.
Hut ab für einen Zweijährigen. Also die Katze hat sich mehr gemeldet.
Das stimmt.
Das war Herz ohne Filter für heute. Und nächstes Mal sprechen wir über Sex. Das fällt vielen ja echt schwer.
Für mich war es unangenehm, über Kinky-Partys zu sprechen.
Zum Beispiel Orgasmus wird auch sehr selten besprochen.
Alleine schon dem Mann zu sagen, wo man gerne berührt werden möchte, bereichert dahingehend, dass beide einfach erfüllter sind.
Warum über Sex reden unsere Beziehung besser macht und wie wir das unverkrampft hinbekommen, das ist das nächste Mal Thema. Und wenn euch Herz ohne Filter gefällt, liked uns und abonniert den Podcast, dann verpasst ihr nichts. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch in der ARD Sounds App. Und in den Shownotes findet ihr noch jede Menge Infos über Polyamorie. Passt auf euch auf und auf eure Herzensdinge. Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch. Kompost und Konfetti, der ARD-Garten-Podcast. Die Hosts Maria und Tobi sprechen jede Woche über alles rund ums Gärtnern. Egal, ob das jetzt im großen Garten ist, auf dem kleinen Balkon oder manchmal sogar im Wohnzimmer. Es geht ums Ausprobieren, um nützliche Hacks zum Nachmachen und um nachhaltiges Gärtnern. Ihr könnt jeden Freitag eine neue Folge hören von Kompost und Konfetti in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt.